Musik von Danny Elfman war das aus Tim Burtons Film Alice im Wunderland, in dem Alice hinter Spiegeln eine Landschaft findet, die wie ein gigantisches Schachbrett angelegt ist. Dort liefern sich die Armeen der roten und der schwarzen Königin ihre finale Schlacht. Ein Spiel um Leben und Tod auf Quadraten. Nicht immer ist es so gefährlich im Spiel, aber Quadrate sind meistens dabei. Jens Junge ist Direktor des Instituts für Ludologie an der Designakademie in Berlin. Guten Morgen, Herr Junge.
Guten Morgen, Herr Giesler.
Schach fällt mir spontan natürlich ein, hatten wir gerade. Memory-Karten, beim Scrabble gibt's das, wenn man Mühle spielt, Domino. Alles Spiele mit Quadraten. Ist das Zufall?
Nein, das ist kein Zufall. Diese Quadrate kommen wirklich halt aus dem Beginn unserer Zivilisationsgeschichte. Wir haben also das älteste Spiel mal uns anzugucken und das ist das Königsspiel von Ur. Und das besteht aus 20 Quadraten. Und die Sumerer, die das auch dort entwickelt haben, die haben also in diesem Zweistromland ja dann auch schon unsere Schrift eigentlich mal angefangen zu entwickeln. Also die ersten Menschen, die anfingen, etwas zu dokumentieren. Dort sind die Menschen sesshaft geworden und haben dann angefangen, ja, eben eine Stadt zu gründen. Und der Herrscher dort, der wollte auch dann Steuern eintreiben. Und so ging es halt los, dass diese Buchhalter in Tontafeln dann halt die Schafe und halt die Bestände der Menschen einritzten und dort halt ja Striche erstmal eigentlich natürlich zum Zählen eigentlich verwendet haben. Und aus diesen Strichen ist letztendlich immer mehr geworden. Aber das ist ja aus dieser Symbolik heraus zu sehen, dass die Schrift erstmal dafür sorgte, dass der Mensch mit dem aufrechten Strich halt dargestellt ist, dass diese Eins auch heute noch immer bei uns ist, wenn wir irgendwas zählen oder so etwas, dann haben wir ja einen Strich vor uns. Ja, und der zweite Strich, der nötig ist, um irgendwann mal ein Quadrat zu bilden, das ist der Blick zum Horizont, das ist letztendlich die Trennung zwischen Himmel und Erde. Und so steht der Mensch aufrecht, der Strich eben auf.
Und dann auf halt Kopfhöhe sozusagen.
Genau, auf dann halt dann der Erde. Also, und wenn man das dann verdoppelt sozusagen und der Mensch lebt in einer polaren Situation, Tag und Nacht, gut und böse, dann kommen wir irgendwann mal zum Quadrat. Also es hat eine sehr mystische und auch ja religiöse Bedeutung, dieses Quadrat.
Also die menschliche Erscheinung, der Erdboden, der Blick des Menschen in die Ferne und was könnte dann der andere Strich sein, der uns jetzt sozusagen zum vollständigen Quadrat noch fehlt? Das Betrachtete gegenüber?
Das Betrachtete gegenüber, genau. Die Polarität ist das. Wenn Sie sich auch ein bisschen in der Mathematik umgucken, also 2 plus 2 ist 4, 2 mal 2 ist 4, 2 zum Quadrat ist 4. Also dieses Quadrat ist das Symbol des Ausgleiches von zwei verschiedenen Polen.
Interessant. Und wie kommt man dann zum Spiel? Sie haben ja gerade gesagt, sozusagen das Urspiel, wenn man sich das anguckt, das hat auch quadratische Spielfelder. Weil das einfach so nahe lag und so selbstverständlich war, hat man das automatisch übernommen?
Das Quadrat hat sich dann mal herausgestellt als Symbol für die Materie. Und im Gegenzug dazu sieht man halt ja die Sonne, den Kreis, den man damals wahrgenommen hat, als Symbol für den Geist, für die Ewigkeit. Und aus diesem Geist heraus entwickelt sich halt eben dann die Materie. So ist dann halt die Grundphilosophie dahinter. Ja, so ging es halt los, dass man dann, wenn man dann halt in die Ewigkeit will, letztendlich das Irdische verlassen muss. Dass man, das sind die ersten Laufspiele, die dann stattgefunden haben auf Quadraten, dass ich dann mit meinen Figürchen auf diesen Quadraten wandern musste, um letztendlich dann halt irgendwann die Glückseligkeit, ja, die Ewigkeit erreichen zu können. Also Spiele symbolisieren diese erste Idee des Menschen halt auch, dass es ein Leben nach dem Tode gibt.
Also man ist ganz schön nah am Erdboden, wenn man sich denkt, wenn ich ein Spielfeld habe und ich will da unterschiedliche Felder drauf zeichnen, über die man dann vielleicht irgendwo hingehen muss, dann mache ich die deswegen quadratisch, weil ich die gut aneinander fügen kann. Das ist viel zu kurz gedacht.
Das ist natürlich geometrisch wunderschön, genau, dass das auch so ist, aber tatsächlich liegt eine viel tiefere Bedeutung dahinter. Und das können wir sogar hier in Deutschland, wenn wir dann mal eins der beliebtesten Spiele, eins der meistverkauften uns angucken, halt super nachvollziehen. Wenn Sie Mensch, ärgere dich nicht, sich ansehen. Das kommt aus dem Hinduismus. Und letztendlich rennen wir dort eben dann halt um dieses Spielfeld herum und das Leben schlägt uns immer wieder in den Nacken, wir fliegen raus. Wir
ich dachte, das sei der Mitspieler.
Ja, genau, der Mitspieler, die Mitmenschen, die Natur, die Umwelt, die macht uns das Leben schwer und das Ziel ist es, ins Nirvana, in die Glückseligkeit, ins Häuschen zu kommen. Also, weil
und
das
zwar
jetzt
mit der richtigen Zahl.
Ja, und immer kommt
damit
der Zufall.
Man nach hinten kommt.
Ja, oh, ganz fies, wenn Sie da noch mit dem Rückwärtsschlagen anfangen. Ne?
Mhm. Genau. Ja, jetzt haben Sie schon zwei Beispiele genannt, in denen Spiele so etwas wie den Übergang aus der diesseitigen Welt in eine jenseitige symbolisieren. Wahrscheinlich, weil das für die Menschen zu Urzeiten das Allerwichtigste war.
Genau, das ist der Grundgedanke ja halt, wie gesagt, der dahinter steckt. Gibt es ein Leben nach dem Tode? Und wie stellen wir uns das dann halt vor? Und aber auch, wenn es dann halt sowas gibt, dann ist die Geistkomponente ganz wichtig und das Spielen sorgt dafür, dass wir auf eine Metaebene kommen, dass wir aus der Realität rauskommen. Und viele Spiele sind heute ja auch wichtiger für uns zum Teil als die Realität. Dann kann man irgendwann mal auch süchtig werden. Ja, okay, das ist schlecht. Aber viele spielen halt, um letztendlich halt den Alltag zu vergessen, sich Erfolgserlebnisse einzusammeln, die sie so im realen Leben sonst halt nicht bekommen und, und.
Jetzt sind wir von der Form des Quadrats ziemlich weit entfernt mittlerweile. Ich hätte ja gedacht, das Quadrat hört auf, wenn das Brettspiel sich langsam auflöst und, wie wir das heute haben, elektronisch wird. Also heute sind ja die aktuellsten und beliebtesten Spiele nicht mehr unbedingt die Gesellschaftsspiele, wo man am Tisch rumsitzt, sondern es gibt Millionen von Menschen, die dann doch eher allein an ihren Monitoren sitzen und Computerspiele spielen. Auch da ist das Quadrat ziemlich weit verbreitet und birgt auch eine Menge Spielideen.
Ja, also auch ganz viele Mobile Games, da bringe ich jetzt mal das Beispiel, meinetwegen Clash of Clans oder so, da habe ich auch kein Rechteck, sondern muss mein Dorf halt so einer quadratischen Grundebene halt aufbauen und es verteidigen und von da aus dann andere wieder angreifen und. Also das Quadrat hat sich als Gestaltungselement eben in ganz vielen digitalen Spielen auch inzwischen halt natürlich durchgesetzt. Muss man dazu sagen, dass die Brettspiele auch eben wirklich die Mutter aller digitalen Spiele sind. Viele Spielprinzipien, die wir dort halt erleben, finden auch dann im Digitalen halt dann wieder Berücksichtigung. Und wir machen das halt im Studium halt so, wenn ich mit meinen Studenten mir digitale Spiele halt angucke, bevor die anfangen dürfen, irgendetwas zu programmieren, müssen die erstmal ein Brettspiel oder ein Kartenspiel konzipieren, um diese Grundspielmechaniken kennenzulernen, bevor sie in die digitale Welt halt reingehen mit ihren Produktentwicklungen.
Ja, so wie Sie das jetzt am Beispiel Clash of Clans erklärt haben, ist ja im Grunde auch das ein Spiel, in dem ich versuchen muss, meinen Gegenspieler irgendwie aus der Bahn zu werfen. Es ist nur ausdifferenzierter als vielleicht die ganz alten Spiele, aber doch sehr ähnlich.
Es ist eben genau das gleiche Spielprinzip. Es geht darum, dass eben wir mit dieser Polarität klarkommen, dass wir versuchen, uns durchzusetzen, dass wir den Überlebenskampf zu gestalten haben. Das Schöne ist eben im Spiel, dass das Verlieren nicht so wehtut wie in der Realität. Und das ist so jetzt im Digitalen schön darzustellen, dass es halt eben mit unserer Gesellschaft auch inzwischen viel, viel komplexer ist. Das war früher alles viel ordentlicher und sortierter und da waren auch die Spiele eben überschaubarer. Da war ein Schachspiel eben mit 7 Figuren gegen 7 andere und die Fähigkeiten dieser Figuren waren arg eingeschränkt. Ja, Bauern dürfen nur irgendwie ein oder zwei Felder nach vorne laufen und das Pferdchen springt hier mal nach links, nach rechts. So, und die digitalen Spiele haben inzwischen vielleicht dann 150 Figuren mit aber viel mehr Eigenschaften. Also da ist auch das Spiel viel komplexer geworden, genauso wie unsere Gesellschaft.
Das macht mir jetzt auf der einen Seite ein bisschen Hoffnung, dass einfach das, was man an Spielen im Augenblick beobachtet, auch was damit zu tun hat, dass die Welt komplexer ist und nicht einfach nur sozusagen eine ganz einfache Bespaßung ist, die tatsächlich überhaupt gar keinen Gesellschaftsbezug hat. Es zeigt mir aber auf der anderen Seite auch, dass es eigentlich eine Konstante gibt und das ist, dass man sich gegenseitig auf die Rübe haut, allerdings innerhalb bestimmter Regeln. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass es doch im Grunde immer wieder so eine ähnliche Idee ist, die den Spielen zugrunde liegt, dass sowas wie das Schachspiel immer noch ganz aktuell ist und immer noch so gut funktioniert, weil es offen ist, weil es viele Möglichkeiten hat. Das ist ja, wenn man jetzt nochmal aufs Quadrat zurückkommt, quasi das quadratischste Spiel, was man sich vorstellen kann. Nämlich ein großes Quadrat, was das ganze Brett darstellt und dann die 64 Quadrate drin und dann die Figuren, die tatsächlich sich jeder auf ihre Weise innerhalb dieser Quadrate auch tatsächlich mit bestimmten Bewegungen bewegt.
Ja, und das Ziel des Spiels ist die Quadratur des Kreises. Also vom Materiellen, vom Quadrat wegzukommen zur Glückseligkeit, zur Ewigkeit, zum Kreis.
Aber warum ist die Ewigkeit erreicht, wenn der gegnerische König fällt?
Ja, man hat sich halt durchgesetzt. Das Leben sozusagen, was man selbst zu verantworten hat, das hat gesiegt. Ja, das kann man jetzt so sehen, dass wir Menschen halt ja ständig mit dem Kommen und Gehen zu tun haben. Tag und Nacht und eben Leben und Tod, das hängt alles eng miteinander zusammen. Und Spiele sind einfach ein Instrument, um halt mit diesen Polaritäten und mit diesen Sorgen, die damit verbunden sind und natürlich auch mit den Freuden, irgendwo halt klarzukommen, das zu organisieren, uns dafür ja Gedanken zurechtzulegen, das zu handeln. Spiele sorgen dafür einen Ausgleich in unserer sonst vielleicht zerrissenen Seele.
Und das quadratische Schachspiel symbolisiert diese Gedanken an die Unendlichkeit und die Transzendenz vielleicht in ganz besonderer Weise, weil es ja diese berühmte Gedankenfigur gibt mit den Reiskörnern, ja, die ja gleichzeitig auch natürlich was mit der Potenz und dem Quadrieren von Zahlen zu tun haben.
Genau, natürlich, dass wir die Komplexität, die in einem einfach so ja, simplen Schachbrett drinstecken kann, gar nicht erst ja, wahrnehmen. Wir Menschen können immer nur sehr linear denken und genau mit diesem Reiskornbeispiel kann man sofort feststellen, so exponentiell zu denken, dass irgendwas halt explodiert, dass irgendwas halt viel mehr wird, das können wir uns nur seltenst vorstellen. Also wir Menschen sind sehr eingeschränkt mit unserer Wahrnehmung und Spiele zeigen uns das oft sehr schnell.
Also man beginnt mit einem Reiskorn und wenn man es immer weiter verdoppelt, ist man hinterher so weit, dass man es gar nicht mehr zählen kann. Jens Junge hat uns heute erklärt, dass Spielen nicht einfach Spielen ist, sondern tatsächlich was mit Welterkenntnis zu tun hat und damit sein Leben zu gestalten. Er ist Direktor des Instituts für Ludologie an der Designakademie in Berlin. Danke, Herr Junge.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen.